Liebe Gemeinde, heute geht es um Ringkämpfe im Leben und mit Gott. Und jetzt, wenn wir mal Gott beiseite lassen, womit hast du in deinem Leben schon gerungen? Was gab es schon für Ringkämpfe, bei denen du ja wirklich um etwas ringen musstest oder mit jemandem? Was hat es schon für äußere Kämpfe gegeben, die du bestehen musstest und wo du als Verlierer oder Sieger aus dem Kampf gegangen bist? Also wenn ich für mich darüber nachdenke, dann fallen mir schon Kämpfe in meinem Leben ein. Mit meinem Gewissen habe ich zum Beispiel innerlich gerungen nach dem Abitur bei der Frage, ob ich den Kriegsdienst mit der Waffe verweigere oder zur Bundeswehr gehe. Oder ich erinnere, mit unseren Nachbarn, die auch unsere Vermieter waren, hatten wir eine sehr harte Auseinandersetzung und wir standen vor der Entscheidung, ob wir vor Gericht gehen oder wegziehen. Mit meinem Glauben an Gott habe ich nicht nur einmal gerungen, aber ich weiß, dass eine Sache mich sehr bewegt hat. Mit dem Glauben an Gott, der heilen kann, habe ich gerungen, als der Pastor so früh an Krebs erkrankt ist und auch gestorben ist. Und das sind nur drei Beispiele für viele, wo ich denke, welche Ringkämpfe im Leben hast du? Und womit ringst du vielleicht aktuell? Von einem nächtlichen Ringkampf erzählt der Bibeltext, der Predigt heute in 1. Mose 32. Jakob ringt mit jemandem. Das ist wie ein Staffelfinale, nachts im Dunkeln, ganz spannend, bis zur letzten Sekunde. Und bevor wir in dieses Finale eintauchen, gibt es quasi den Trailer, was bisher geschah. Womit er schon vorher gerungen hat, womit Jakob schon alles gerungen hat in seinem Leben vor diesem ungewöhnlichen finalen Ringkampf in der Nacht. Der Rückblick ist bereits so spannend, dass einem fast schwarz vor Augen werden kann. Jakob ringt mit seinem Gewissen und er ringt nach dem Segen. Die Brüder Esau und Jakob verbindet eine besondere Rivalität. Und als Esau eines Tages ausgehungert von der Jagd nach Hause kommt, nutzt Jakob seine Chance und verkauft ihm ein Linsengericht für das Erstgeburtsrecht seines älteren Bruders. Jakob ist pfiffig. Als Jüngerer steht ihm ein Drittel des Erbes zu. Und durch diesen Verkauf gewinnt er noch ein Drittel dazu. Kein schlechter Deal für einen Teller Suppe. 30% mehr Erbe. Für Esau ist der Verlust noch verschmerzbar. Jakob ist da ungewöhnlich pfiffig, er ist gemutig und gewitzt. Aber Jakob hat wahrscheinlich mit seinem Gewissen gerungen, ob es angemessen ist, seinen Bruder so übers Ohr zu hauen. Und der Vater von Jakob und Esau liegt im Sterben und jetzt möchte Jakob seinen Erstgeburtssegen, den von Esau. Muttersöhnchen Jakob wird von seiner Mutter Rebekka dazu aufgefordert, sich als Esau auszugeben. Und jetzt ringt Jakob damit, mit der Angst, entdeckt zu werden. Beim Betrug des eigenen Vaters entdeckt zu werden. Er fürchtet, von seinem Vater verflucht zu werden. Und seine Mutter nimmt das Risiko auf sich und sagt, ach, der potenzielle Fluch, der soll dann bei mir landen. Und dann kocht die Mutter das Leibgericht des Vaters. Dann zieht sie ihrem Lieblingssohn Jakob das Gewand von Esau an, damit er so riecht wie Esau. Und dann legt sie ihm ein Fell an, die Arme, damit er so behaart ist wie Esau. Und dann muss jetzt Jakob damit ringen, dass er seinen Vater betrügt. Jakob ringt danach um sein Leben, weil nämlich sein Bruder Rache schwört. Jakob ringt auch mit seinem Schwiegervater Laban und der Abhängigkeit von familiärer Gunst. Laban kommt ihm am Anfang entgegengelaufen, küsst ihn und die Beziehung ist positiv, aber dann laden sich immer mehr Spannung auf und der zukünftige Schwiegervater lässt ihn 7 Jahre um seine Traumfrau dienen, aber gibt ihm dann die Frau, die er gar nicht wollte und im Ganzen waren es dann 20 Jahre, die er bei Laban diente und immer wieder hat der Schwiegervater die Spielregeln geändert und Jakob hat sich Tricks einfallen lassen, wie er irgendwie zum Ziel kommt. Und da muss Jakob noch um die Liebe ringen. Um die Liebe zu Rahel und seiner Lieblingsfrau und einem Gebärwettstreit zwischen Lea und Rahel und den Mägden und ein ganzer Stress ist das und er zeugt 12 Söhne und eine Tochter. Es sind viele Geschichten, die erzählt werden müssten. Aber am Ende ist Jakob sehr reich, reicher als sein Schwiegervater Laban. Er ist mit besseren Tieren ausgestattet und mit seinen beiden Töchtern und vielen Kindern. Aber Frieden hat er nicht. Jakob ringt mit seinem Gewissen, mit seiner Schuld, mit seiner Scham, mit seinen Verwandten, mit gefährdeten und zerbrochenen Beziehungen, mit Liebe, mit Zukunft, mit dem eigenen Betrug und dass er von anderen betrogen worden ist. Also allein diese Lebensgeschichte ist atemberaubend. Also Jakob ist kein flacher Charakter, der immer gleich bleibt, sondern er flieht jahrelang, um sein eigenes Leben zu finden vor seinem Bruder Esau. Und bevor er ihn jetzt wieder trifft, bevor er als schwerreicher Viehnomade auf seinen großen Bruder wieder trifft, obwohl er so reich ist und materiell alles hat, was man sich vorstellen kann, hat er noch keine Sicherheit im Leben gefunden. Hat er keinen inneren Frieden gefunden. Hat er keine bleibende Zufriedenheit. Und er ringt immer noch mit seiner Zukunft, mit seiner Angst, Esau wiederzutreffen, seiner Vergangenheit sich zu stellen. Und er versucht alles Mögliche, um seinen Schäfchen ins Trockene zu bringen. Und er betet. Er bittet im Gebet, dass Gott ihn segnet, dass er ihn endlich segnet, dass er sein Versprechen einlöst und dass er das Versprechen, nämlich, dass er einmal wieder zurück nach Hause kehren kann, dass er wieder ins Vaterhaus kehren kann, dass er nicht mehr auf der Flucht sein muss, dass er nicht mehr unter Druck steht, dass er zu Hause ankommt. Das wäre ein Segen. Und am Vorabend jener Nacht, in der er mit jemandem ringt, lesen wir in 1. Mose 32, Abvers 10, Jakob betete: Gott meines Großvaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir gesagt hast, kehr zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft. Ich bin mit dir und lass es dir gut gehen. Ich verdiene all die Liebe und Treue nicht, die du deinem Knecht erwiesen hast. Ich hatte nur einen Wanderstab, als ich den Jordan überquerte. Jetzt komme ich mit zwei Lagern zurück. Rette mich doch vor meinem Bruder. Rette mich aus der Hand Esaus. Ich habe Angst, dass er kommt und mich erschlägt und ebenso die Mutter mit ihren Kindern. Du selbst hast mir doch gesagt, ich sorge ganz gewiss dafür, dass es dir gut geht. Ich lasse deinen Nachkommen so unzählbar werden wie die Sandkörner am Meeresstrand. Gebet, Ende. Und nach diesem Gebet, da stellt der Jakob ein riesiges Geschenk zusammen für seinen Bruder. Da schickt er ihm vorweg 200 Ziegen, 20 Ziegenböcke, 200 Mutterschafe, 20 Widder, Kamelstuten, Kühe, Jungstiere, Esel. Schickt er ihm alles vorweg. Und der Erzähler berichtet, 1. Mose 32, 21, Jakob dachte sich, mit dem Geschenk, das ich ihm vorausschicke, will ich Esau um Versöhnung bitten. Erst danach will ich ihm unter die Augen treten. Vielleicht nimmt er mich dann freundlich auf. So zog Jakobs Geschenk an seinen Bruder voraus. Er selbst blieb in dieser Nacht im Lager. Wir merken hier, wir wollen Schaden wieder gut machen. Wir wollen das irgendwie ausgleichen. Wir wollen das reparieren, was schiefgegangen ist. Und gerne auch mit Geschenken, mit Geld, mit Materiellem. Obwohl wir merken, damit kann man sich nicht versöhnen. Der Betrug, der innere Schaden, der kann nicht mit Geld beeinflusst werden. Jakob teilt dann seine Herden, separiert seine Frauen und Kinder von den Knechten und Tieren und dann heißt es, 1. Mose 32, 23, in derselben Nacht stand Jakob auf, er weckte seine beiden Frauen, die beiden Mägde und seine 11 Söhne, denn er wollte den Jabbok, den Fluss, an einer flachen Stelle überqueren. Zuerst ließ er die Frauen und die Kinder den Fluss überqueren, dann brachte er sein Hab und Gut hinüber, er selbst blieb allein zurück. Und das ist jetzt dieser Moment des Ringkampfs, ganz allein. Was für ein Moment. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Und jetzt kommen alle Ängste wieder. Alle Anstrengungen der Vergangenheit sind jetzt gebündelt in diesem Moment. Jakob ringt ja jetzt schon innerlich mit seiner Angst, alles zu verlieren. Seine Frauen, seine Kinder, seinen Besitz, sogar sein Leben. Er ringt um seine Zukunft. Und jetzt im Dunkeln allein. Muss er sich allem stellen. Und für viele Menschen von uns ist es ja von außen, für jeden von uns, ist es von außen gar nicht zu sehen, welche inneren Kämpfe wir kämpfen. womit jemand innerlich ringt. Und der Erzähler dieser Geschichte kann das ganz nüchtern berichten, was Jakob sich dachte. Wir wissen das ja nicht, was ein anderer denkt, schon gar nicht, wenn er allein ist. Wie schwer, wie tief dieser Moment für Jakob war. Er blieb allein zurück, allein mit seiner Verwundbarkeit, seiner wunden Stelle im Leben, mit seiner offenen Wunde im Leben, ganz im Dunkeln. Dort ist er allein. An einer ganz besonderen Kreuzung seines Lebens, in jener Nacht, ringt Jakob mit jemandem. Und wir lesen in 1. Mose 32, Abvers 25, plötzlich war da jemand, der bis zum Morgengrauen mit ihm kämpfte. Plötzlich war da jemand, der bis zum Morgengrauen mit ihm kämpfte, aber er sah, dass er Jakob nicht besiegen konnte. Da packte er Jakob am Hüftgelenk, sodass er beim Ringen ausgerenkt wurde. Dabei sagte er, lass mich los, denn der Tag bricht an. Jakob entgegnete, ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Der andere fragte Jakob, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Die ganze Nacht ringt er mit jemandem, mit einem, steht da. Das geht hin und her bei diesem Kampf. Die sind irgendwie ineinander verschlungen. Mal ist der eine überlegen, mal der andere unterlegen. Sie sind irgendwie ineinander verwickelt und die Körpermassen bewegen sich. Und sein Gegner greift fast zu einem unfairen Mittel. Er schlägt ihm oder berührt ihn stark, schmerzhaft an der Hüfte. Und dieser Kämpfer schlägt Jakob am Hüftgelenk, sodass sich das verrenkt, Jakobs Gelenk. Und Das soll Jakob natürlich dazu bewegen, den Ringkampf aufzugeben, loszulassen. Lass mich los, sagt er. Aber Jakob hält fest und er ist noch nicht fertig mit seinem Ringen, mit seinem nächtlichen Gegenüber. Mit wem ringt Jakob? Der Erzähler lässt das ganz bewusst im Ungewissen. Die ersten Leser kannten die Geschichte, die man sich so erzählte, von einem Flussdämon, von einem Flussgeist, der einen packen kann, der aber Angst hat vor dem Morgengrauen und deshalb vorher fertig sein muss. Das erzählte man sich so damals, aber unheimlich solche Gedanken. Gibt es sowas? Jakob ist erstmal gar nicht klar, mit wem er ringt. Aber er will aus der Situation einen Vorteil ziehen. Also irgendwie ist er ja schon gewitzt. Er will einen Lohn für seine ganze Anstrengung. Er will nach seinem Ringen besser dastehen als vorher. Er will endlich den Segen, den er sich schon so sehr gewünscht hat, den er sich mit dem Linsengericht erkaufen wollte, den er sich mit dem Betrug erschwindeln wollte. Er will endlich einen Segen zugesprochen bekommen. Wie heißt du? Fragt ihn sein Gegner. Eine scheinbar harmlose Frage, aber es ist ja wirklich nur scheinbar harmlos, denn die Erinnerungen steigen in ihn auf. Ja, wie heiß ich denn? Wie heißt du? Wer bist du? Als er so getarnt mit dem Gewand seines Bruders und mit dem Fell an den Armen vor seinem blinden Vater stand, da fragte der ihn auch, wer bist du, mein Sohn? Und Jakob hatte wahrheitswidrig gesagt, ich bin dein Erstgeborener, Esau. Und der Vater sagte noch, die Stimme ist die von Jakob, aber es riecht wie Esau. Es fühlt sich an wie Esau. Später fragte der Vater ihn nochmal, bist du Esau? Und Jakob sagte, ja. Jetzt, als ihn jemand im Ringkampf in der Nacht wieder fragt, wer bist du, wie heißt du, mit welchem Namen soll er denn jetzt antworten? Esau oder Jakob? In dieser Situation übernimmt er die Verantwortung für sich. Wahrheitsgemäß sagt er, ich bin Jakob. Vom hebräischen Erev. Der Verserich, der Fersenhalter, weil er der Zweite war, der Zwillinge Jakob und Esau, der bei der Zwillingsgeburt die Verse seines Bruders hielt. Und er ist auch Jakob, der Betrüger. Ja, ich bin es. Oder wenn du wüsstest, was ich getan habe. Überraschend wird er für diese Vergangenheit nicht kritisiert, moralisch beurteilt. Er bekommt einen neuen Namen geschenkt. Wir lesen weiter im Text. Da sagte der andere, von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gotteskämpfer. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Jakob bat, sag mir doch deinen Namen. Er erwiderte, wozu fragst du noch nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Eine ganz ungewöhnliche Geschichte und eine Wende in dieser Geschichte. Der Gegner, der losgelassen werden möchte, der nicht erkannt werden möchte und der vor der Morgenröte verschwinden möchte, der hat die Autorität, Jakobs Namen zu ändern, ihm einen neuen Namen zu geben. Er gibt ihm den Namen Israel, Gottesstreiter. El heißt Gott und Yasar heißt kämpfen. Einer, der mit Gott streitet und der für Gott streitet. Das kann beides bedeuten. Jakob hat mit Gott und mit Menschen gekämpft. Mit Menschen. Diese Kette an Kämpfen ist ja lang. Da waren selbstverschuldete, provozierte Kämpfe von ihm mit Esau. Da waren unerwartete Kämpfe von ihm mit seinem Schwiegervater Laban, der ihn zunehmend unfair behandelte. Und Kämpfe mit Gott? Hast du schon mal mit Gott gerungen? Ist das möglich, mit Gott zu ringen wie ein Mensch mit einem Mann in der Nacht? Im Text heißt es, Jakob nannte den Ort Penuel, das heißt Angesicht Gottes, denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin am Leben geblieben. Unser Bibeltext ist ja eine großartige Erzählung. Und zur Erzählung gehört auch nicht nur der Autor, der es geschrieben hat, sondern auch der Erzähler. Und der Erzähler ist hier allwissend, der weiß mehr, der weiß, was Jakob dachte. Der berichtet, als wäre er dabei gewesen. Und der rahmt, der Erzähler literarisch, was Jakob erlebt hat. Er sagt jetzt hier, Mensch, dieser Ort, Gott gesehen. Der Erzähler lässt am Anfang bewusst im Ungewissen, mit wem er kämpft. Er sagt eben nicht am Anfang und er rang mit Gott, sondern da stand, er rang mit jemandem. Mit einem Menschen, mit einem Mann, mit einem, ja, und vom Erzähler erfahren wir dann indirekt von hinten gelesen, mit wem Jakob gerungen hat. Jakob sagt, so weiß es der Erzähler, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und ich bin am Leben geblieben. Ja, von Angesicht zu Angesicht, das geht bei Gott eigentlich nicht. Jedenfalls die Sprache der höfischen Audienz, der Königssprache im Alten Testament ist, dass man zur Audienz vorgelassen wird und dass man nicht so einfach Gnade findet in den Augen des Höhergestellten. Und das befürchtet Jakob ja auch auf seiner Lebensreise. Wie kann er seinem Bruder, seinem älteren Bruder, wieder ins Gesicht schauen? Wie kann diese Scham, diese Unschuld überwunden werden? Wie kann er ihn wieder ansehen? Und wie kann ich auch Gott begegnen mit dem, was in meiner Vergangenheit liegt? Wie kann er face to face Esau und auch Gott begegnen und am Leben bleiben? Wie kann man Gott so begegnen? Die Ehrfurcht vor Gott ist in den alten Texten spürbar. Nach den Erzählungen der Tora ist es unmöglich, Gott von Angesicht zu sehen und am Leben zu bleiben. Und Jakob deutet doch seine Erfahrung so. Ich habe Gott gesehen. Ich bin ihm unmittelbar begegnet. Ich bin Gott begegnet. Und Gott, der bleibt geheimnisvoll. Unverfügbar. Zugleich war er irgendwie ganz direkt im Kontakt mit ihm, verschlungen. So sehr, dass er vieles davon trägt. Was trägt er davon? Einen neuen Namen. Er heißt jetzt Gottesstreiter. Er ist einer, der mit Gott und für Gott streitet. Einer, der mit Gott ringt und für Gott ringt, um Wahrheit. Und er trägt auch eine Verwundung davon. Er humpelt. Erst Mose 32, Vers 32, als Jakob Penuel verließ, ging gerade die Sonne auf. Er hinkte wegen seiner verrenkten Hüfte. Übrigens vielleicht zum Schmunzeln, der Erzähler erzählt uns das ja nicht. Stell mir das vor, wie er seiner Lieblingsfrau Rahel am Morgen ja begegnet und die Frau ihn fragt, wo bist du denn die ganze Nacht gewesen? Was hast du denn wieder gemacht? Du humpelst ja. Wie kommt das? Also mein Vater ist ganz oft immer mal weg gewesen und hat meiner Mutter nicht gesagt, wo er ist. Das war immer ein Gespräch hinterher. Wo warst du denn schon wieder? Ne? So, jetzt humpelt er auch noch. Und dann hat Jakob vielleicht das erste Mal seiner Frau und den Kindern erzählt, wer ihm begegnet ist in der Nacht und wie und was das für ihn bedeutet. Denn Jakob hat vielleicht zum ersten Mal erzählt, dass er nicht nur der tolle Ehemann und reiche Vater ist, für den sie ihn alle halten, sondern dass er ein Betrüger ist, dass er mit Gewissensbissen zu kämpfen hat, dass er ein Ängstlicher ist, dass er ein Mensch ist mit vielen Facetten, mit Ängsten, mit Sorgen, mit Wunden. und mit einer Sehnsucht, der Sehnsucht nach Versöhnung mit seiner Herkunftsfamilie, der Sehnsucht, auch mit seinem verstorbenen Vater versöhnt zu sein, den er betrogen hatte, mit der Sehnsucht nach Rückkehr in seine Heimat, in seine Verwandtschaft, eine Sehnsucht nach Frieden, auch mit Gott. Und dass in dieser Nacht er den Eindruck bekommen hat, Gott will diesen Frieden, obwohl er so hart errungen ist. 1. Mose 32 endet mit einer Speiseregel. Deswegen dürfen die Israeliten bis heute den Muskel über dem Hüftgelenk nicht essen, denn dort wurde Jakob beim Ringkampf gepackt. Und so kann man bei jedem Essen, wenn man Steak auf dem Teller hat, auf einmal die Geschichte von Jakob, dem Betrüger, dem, der in der Nacht gerungen hat, erzählen. Und dann setzt das Kapitel fort in Kapitel 33. Als Jakob aufblickte, sah er Esau kommen, zusammen mit 400 Mann. Da verteilte er die Kinder auf Lea und Rahel und die beiden Mägde. Er ließ die Mägde mit ihren Kindern vorangehen. Dahinter kamen Lea und ihre Kinder und zum Schluss Rahel und Josef. Er selbst zog vor ihnen her. Dabei verneigte er sich 7-mal bis zum Boden, bis er bei seinem Bruder angekommen war. Esau lief ihm entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide fingen an zu weinen. Die ganze Spannung von Betrug, von Flucht, von Rache, von Hass, die ist so hoch und entlädt sich in einem wunderschönen Moment zwei Männer, die sich in den Armen liegen und weinen. Da muss ich fast mitweinen, wenn ich die Geschichte lese. Das berührt mich, diese Sehnsucht, dass durch die Dunkelheit hindurch, durch alle Wunden hindurch, durch allen krummen Wegen hindurch, am Ende Versöhnung möglich ist, Heilung möglich ist, Begegnung möglich ist, dass Gott erfahrbar ist in der Zukunft. Dass Menschen sich wieder annähern können, dass sie sich umarmen können, freiwillig. Die Geschichte hätte ganz anders ausgehen können. Ich muss euch das nicht ausmalen. Mit 400 Leuten bewaffnet, da kann man schon was ausrichten. Eine Zukunft, in der nicht alle Geheimnisse von Gott gelöst sind, aber die Rückkehr ins Vaterhaus ist möglich. Die Rückkehr zu Gott. Ich bin Jakob, ich lasse dich nicht los, du segnest dich denn. Irgendwie verwickelt diese Geschichte ein Jahr. Und ich will dich mit dieser Geschichte heute fragen, wer bist du? Welche Geschichten müsstest du erzählen, wenn du deinen Namen sagst, was zu dir gehört? Womit ringst du? Und willst du mit Gott um seinen Segen ringen, den er bereithält? Gott segne dich beim Ringen mit Menschen, mit der Vergangenheit und mit dem Glauben an Gott. Und Gott schenke Versöhnung. Ich möchte diese Predigt mit einem Gebet abschließen und bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, am liebsten würde ich mich neben Jakob setzen und noch einmal hören, wie er selbst erzählt, wem er begegnet ist, wie er beim Ringen in der Nacht Gott gesehen hat und gesegnet wurde. Lieber Vater im Himmel, du bist groß und geheimnisvoll. Keine Aussage von uns kann alles sagen, was gesagt werden müsste. Kein Gebet kann unseren Glauben an dich vollkommen ausdrücken. Kein Bekenntnis bringt Vollkommenheit, sondern du, dein Reich ist größer als unser Verstehen und Begreifen. Lieber Vater im Himmel, ich bitte dich von Herzen für alle, die mit ihrer Schuld ringen und ihrem schlechten Gewissen, dass sie von dir die Kraft geschenkt bekommen, Verantwortung zu übernehmen, zu ihrer Tat zu stehen, zu ihrem Namen und das Geschenk von Reue und Vergebung empfangen. Lieber Vater im Himmel, ich bitte dich von Herzen für alle, die mit ihren Ängsten und Sorgen vor der Zukunft ringen, die unsicher sind bei der Überquerung des Flusses, dem neuen Lebensabschnitt, der beginnt. Schenke, dass sie von dir Mut bekommen, dich nicht loszulassen, bis du sie segnest, bis du sie fähig machst, ihren Weg weiterzugehen, wenn auch humpelnd. Lieber Vater im Himmel, ich bitte dich für alle, denen Unrecht getan wurde, die betrogen worden sind, dass der Rachedurst versiegt, dass die Bitterkeit vergeht, dass sie den Weg der Wiederannäherung gehen können und eines Tages ihrem ehemaligen Gegner entgegengehen können. Lieber Vater Jesu Christi, ich lasse dich nicht los, du segnest mich denn. Wir wollen uns dir entgegenstrecken, wir wollen dich ergreifen, von deinem Segen getroffen werden, einem Segen, der uns Kraft zum Wachstum und zum Weitergehen gibt, ein Segen, der uns für dich streiten lässt. Amen. Und bleibt doch noch einen Moment stehen, ich würde gerne mit euch das Lied singen, Herr.